ARD. Sie sind wütend wegen Steuererhöhungen, wegen der korrupten Politiker und besonders der brutalen Polizeigewalt. Wer in Kenia protestiert, weiß, dass das lebensgefährlich werden kann. Der 7. Juli war vor 35 Jahren der Beginn der Demokratie in Kenia. Und genau für die Demokratie sind die Menschen seit Tagen in Nairobi und weiteren Städten und Vororten auf der Straße. Auch gegen den korrupten Präsidenten Ruto, der viel versprochen hat, aber wenig geliefert. Über die Proteste im Land spreche ich mit Anne-Claire Fleischmann aus dem ARD-Studio in Nairobi und der kenianischen Anwältin Faith Odhiambo, die sich für Protestierende einsetzt. Darum geht es heute im Weltspiegel-Podcast. Mit den ARD-AuslandskorrespondentInnen wollen wir euch hier jede Woche die Welt ein Stück verständlicher machen. Ich bin eure Host Nathalie Amiri. Heute ist der 10. Juli 2025. Und ich beginne mit Anne aus unserem ARD-Studio in der Hauptstadt Kenias in Nairobi. Hallo Anne.
Hallo.
Sagt mal, ihr wart in den letzten Tagen ja ständig unterwegs, habt für die ARD über die landesweiten Proteste in Kenia berichtet und viel vor Ort mitbekommen. Gib uns mal einen Überblick über die Situation auf den Straßen.
Angefangen haben die Proteste eigentlich schon vergangenes Jahr und die Menschen gingen dagegen zu hohe Steuern auf die Straßen und auch gegen den Präsidenten William Ruto. Jetzt hat sich das alles so ein bisschen verändert und die Demonstranten protestieren vor allem auch gegen die zunehmende Gewalt und Brutalität der Polizei. Wenn man diese Szenen aus den Demonstrationen sieht, da wird sehr viel Tränengas eingesetzt, da werden Wasserwerfer eingesetzt, Schlagstöcke, sogar Peitschen und es wird auch scharf geschossen. Und die Polizei geht da wirklich mit aller Härte gegen die Protestierenden vor, schießen teilweise aus nächster Nähe, stehen dann Meter daneben und ja, schießen scharf in das Bein von Demonstranten.
Ich habe gelesen, dass wenn man in Kenia auf die Straße geht, auch inzwischen weiß, was einem passieren kann. Um was geht es gerade bei den Protesten? Warum riskieren die Menschen, auf die Straße zu gehen? Warum sind die Kenianerinnen unzufrieden?
Die Unzufriedenheit der Kenianerinnen wächst immer mehr. Das hat einmal was zu tun damit, dass hier die Inflation steigt. Die Menschen haben einfach immer weniger Geld zur Verfügung, sind dadurch natürlich unzufrieden. Und vor allem auch die jungen Menschen haben keine Perspektive in diesem Land. Und dann ist es eben so, dass die Polizei sehr gewalttätig durchgreift, immer wieder Menschen erschießt. Seit vergangenem Jahr sind mehr als 100 Menschen von der Polizei bei den Protesten erschossen worden. Und das stachelt natürlich die Wut der Menschen in diesem Land an.
Was war denn der Auslöser dieser Proteste?
Der Auslöser der Proteste war ein Gesetzesentwurf, der Steuererhöhungen vorgesehen hatte. Und da haben die Leute gesagt, es reicht jetzt einfach. Ihr Politiker stopft euch die Taschen voll mit unserem Geld. Wir sehen aber nicht, dass damit irgendwas passiert. Ihr finanziert damit teure Reisen, teure Autos. Aber wir normale Menschen, wir bekommen gar nichts davon ab. Und so haben die Proteste eben vergangenes Jahr angefangen.
Und wer geht auf die Straße? Also von wem wird der Protest angeführt?
Ursprünglich waren das die Gen Zs. Das sind Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren worden sind. Aber es hat sich auch jetzt wieder so ein bisschen verschoben. Mittlerweile sind die Demonstranten wirklich so ein Querschnitt der Gesellschaft, kann man sagen. Alt, jung, sind alle gemeinsam auf der Straße. Teilweise auch Mütter, die ihre Söhne aufgrund von Polizeigewalt verloren haben. Denn mittlerweile ist wirklich, kann man sagen, das ganze Land wütend. Und das treibt die Menschen dann natürlich auf die Straße.
Und wenn du sagst, da wird scharf geschossen und Tränengas eingesetzt, auch gegen diese Mütter?
Ja, natürlich, auch gegen die Mütter. Also die Polizei macht da keinen Unterschied zwischen den Protestierenden, ob das jetzt junge Menschen sind, alte Menschen sind, Mütter sind. Da wird wirklich rigoros vorgegangen.
Nimm uns mal mit in die Hauptstadt Nairobi, wo du seit 5 Jahren, glaube ich, lebst und arbeitest. Wie ist die Stimmung? Wie wirkt die Stadt auf dich seit den Protesten?
Also eigentlich ist Nairobi eine sehr lebhafte Stadt. Man könnte fast schon so klischeehaft sagen, das ist so eine Stadt, die niemals schläft. Hier ist immer was los, die Bars sind voll, die Clubs, KenianerInnen feiern auch gerne und sind gerne irgendwie sozial und mit Freunden, mit Familie unterwegs. Und Nairobi ist eigentlich auch super international, also hier leben wirklich Menschen aus der ganzen Welt. Man merkt aber auch dadurch, dass die Menschen immer weniger Geld zur Verfügung haben, die Inflation steigt, die Unzufriedenheit wächst, wächst auch die Wut auf Ruto, auf den Präsidenten und auf seine Politik. Und wenn man jetzt auf die Stimmung bei den Protesten schaut, dann ist es so, die Polizei versucht immer alles abzuriegeln. Die Polizei möchte nicht, dass Demonstrierende in die Innenstadt kommen, weil sie sie da schlechter kontrollieren können, wenn natürlich eine große Masse unterwegs ist auf den Straßen. Und wir hatten jetzt am 7. Juli Proteste, wo die Innenstadt komplett abgeriegelt war. Das war wie so eine Geisterstadt eigentlich. Da war bis auf ein paar Polizisten niemand in der Stadt. Und die Proteste haben sich dann eher in andere Bezirke in der Stadt und auch im ganzen Land verlagert.
Wo, frage ich mich, bleibt eigentlich die Politik? Also die müsste doch die Polizei zurückrufen, oder ist das gewollt von der Politik?
Das ist definitiv gewollt. Die Politik möchte die Demonstrierenden einschüchtern und auch davon abhalten, auf die Straße zu gehen. Sie will Angst schüren. Und die Menschen sollen sich auch eigentlich gar nicht mehr trauen, ihre Meinung laut zu äußern. Dann gab es auch Fälle, wo Politiker, Polizisten aktiv dazu aufgerufen haben, zur Waffe zu greifen und scharf zu schießen. Der Präsident selbst hat zum Beispiel jetzt angeordnet, Protestierenden in die Beine zu schießen.
Krass.
Ruto wirft den Protestierenden immer wieder Terrorismus vor und dass sie gewalttätig werden und nimmt das jetzt quasi als Anlass, um zu sagen, schießt die in die Beine. Er sagt hier, die Polizei sollte die Protestierenden nicht töten, aber auf die Beine zielen, sodass diese brechen und die Demonstrierenden auf dem Weg zum Gericht noch quasi im Krankenhaus vorbeischauen können.
Puh. Ihr wart ja selber mit dem ARD-Team auf einer Pressekonferenz vergangenen Sonntag, die dann von Bewaffneten gestürmt wurde. Was ist da genau geschehen und wer sind diese Männer? Das war ja keine Polizei.
Nein, das war keine Polizei, das waren Schlägertrupps. Und die Pressekonferenz war eigentlich von Müttern, die ihre Kinder während der Proteste verloren haben. Und die wollen Gerechtigkeit einfordern. Sie wollen, dass es Untersuchungen gibt, wer ihre Kinder erschossen hat, warum die sterben mussten. Und dass sich die Politik und auch die Polizei damit befasst, weil das ist bisher nicht geschehen. Und die Konferenz fand in der kenianischen Menschenrechtskommission statt. Also man sollte eigentlich denken, das ist ja ein sicherer Ort. Aber diese Schlägertrupps haben dann diese Pressekonferenz gestürmt. Anders kann man das nicht sagen. Die haben gegen das Tor gehämmert, haben es aufgebrochen und sind dann reingestürmt. Und unser Team, das vor Ort war, konnte sich Gott sei Dank verstecken. Unser Kameramann hat aber die Kamera mitlaufen lassen, hat sich auf ein Dach gelegt, flach, sodass er nicht sichtbar war. Und Gott sei Dank ist niemandem von uns was passiert. Andere KollegInnen, JournalistInnen waren jetzt nicht so glücklich und haben ihr komplettes Equipment verloren, weil sie halt tatsächlich ausgeraubt wurden. Dieser Schlägertrupp hat dann allen Beteiligten vor Ort 15 Minuten gegeben und gesagt, ihr müsst jetzt hier alle raus. Diese Pressekonferenz findet nicht statt. Und wir haben das jetzt hiermit beendet. Und wer diese Schlägertruppe in dem Fall geschickt hat, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass diese Trupps normalerweise von Politikern bezahlt werden, um Chaos zu stiften. Und die wollen damit die Proteste unterbinden. Die wollen, dass die Menschen Angst haben, überhaupt zu protestieren, ihre Meinung laut zu sagen. Und diese Schlägertrupps kommen dann eben bei den Protesten auf die Straße, verletzen gezielt AktivistInnen, rauben Geschäfte aus, zerstören die Stadt, zünden Reifen an. Und zum Beispiel auch der Bürgermeister von Nairobi soll angeblich solche Schlägertrupps jetzt schon bezahlt haben.
Wie geht ihr jetzt mit Pressekonferenzen in Zukunft um? Also ist es üblich, dass Pressekonferenzen so gestürmt werden? Oder war das jetzt ein Novum? Und wie habt ihr das auch in der Redaktion besprochen? Also was macht ihr zukünftig mit Pressekonferenzen?
Also hätten wir gewusst, dass diese Schlägertrupps da auftauchen, wären wir natürlich nicht dahin gegangen, weil wir auch unsere eigenen Leute nicht in solche unsicheren Situationen bringen wollen und vor allem nicht unvorbereitet. Es ist nicht normal, dass das bei jeder Pressekonferenz passiert, aber es passiert, dass Pressekonferenzen von der Politik gestoppt werden, wenn ihnen das Thema nicht passt, dass Pressekonferenzen dann auch teilweise von Polizei, Soldaten oder wie jetzt Schlägertrupps einfach verhindert werden. Das kann schon passieren. Für uns ist es aber natürlich keine Lösung, jetzt zu sagen, wir gehen jetzt nicht mehr hin, weil das sind ja meistens Pressekonferenzen von Menschen, wo es wirklich wichtig ist, dass die gehört werden, von Menschen, die Opfer sind in den jeweiligen Szenarien. Also in diesem Fall Mütter, die haben ihre Kinder verloren, weil die von Polizisten erschossen worden sind.
Wisst ihr, was mit diesen Müttern von der Pressekonferenz passiert ist im Nachhinein?
Wir waren bei zwei Müttern zu Hause. Diese beiden waren tatsächlich auch nicht bei der Pressekonferenz, weil sie da schon Angst hatten. Und Edith ist eine davon. Sie hat ihren Sohn Ibrahim vergangenes Jahr verloren bei Protesten. Der war 19. Und sie denkt jeden Tag an ihren Sohn. Sie hat ganz viele Fotos und Videos von ihrem Sohn auf dem Handy, schaut sich die immer wieder an, schaut sich die Videos an, wie er bei den Protesten mitläuft, schaut sich auch Fotos wirklich aus dem Leichenschauhaus an, wie er da liegt. Man sieht die Wunde. Das ist wirklich schrecklich. Und für sie aber, sagt sie auch, irgendwie schön zugleich, sich immer wieder so Bilder von ihm anzugucken. Und dann wollten wir von ihr wissen, aber wie geht's denn jetzt irgendwie weiter? Und sie hat uns gesagt, ja, wir müssen weiter protestieren, auch und vor allem als Eltern, weil wir müssen so lange protestieren, bis wir Gerechtigkeit bekommen. Und die können ja nicht alle KenianerInnen umbringen, das hat sie uns gesagt. Und das fand ich wirklich sehr bezeichnend, weil eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, sagt trotzdem, diese Proteste sind so wichtig, wir können jetzt nicht aufgeben.
Und gibt es eine Opposition, die dagegen jetzt angehen könnte?
Schwierig. Also es gibt natürlich eine politische Opposition, die kann da nicht viel machen, vor allem weil auch die berühmte Person der Opposition, Raila Odinga, mittlerweile auch mit Ruto gemeinsame Linie fährt. Die Opposition momentan sind die Protestierenden auf der Straße. Die sagen, es kann so nicht weitergehen. Wir müssen was ändern. Wir wollen gehört werden und wir geben nicht auf.
Und welche Macht haben diese Protestierenden? Also was hast du für ein Gefühl, wenn du die auf der Straße siehst? Werden sie verlieren, diesen Kampf?
Also ich glaube schon, dass Ruto sich bedrängt fühlt. Sonst würde er nicht so hart gegen diese Protestierenden vorgehen. Und er versucht auch im Kleinen immer wieder diese Menschen zu beruhigen. Ein großer Kritikpunkt war zum Beispiel, dass Ruto sehr viel Geld für Auslandsreisen ausgegeben hat. Letztes Jahr waren das fast 80 Reisen ins Ausland, wo er natürlich immer mit einer ganzen Entourage dann auch gereist ist. Und wenn man jetzt guckt, wie oft er dieses Jahr im Ausland war, das ist nicht so oft. Also er hat diese Reisen jetzt minimiert und sagt so, aber ich spare ja jetzt und guckt mal, ich höre auf euch. Aber die KenianerInnen sind natürlich trotzdem super wütend, dass sie immer mehr Steuern bezahlen sollen, sich im Land nichts ändert und dieses Geld einfach verprasst wird.
Erzähl uns doch nochmal zum Schluss ein bisschen von Kenia. Wie viele Möglichkeiten gäbe es denn in dem Land für die junge Bevölkerung mit einer Regierung, die sich dann wirklich einsetzen würde für seine Leute?
Junge Menschen in Kenia, vor allem in den großen Städten, Nairobi, Mombasa, Kisumu, sind sehr gut ausgebildet. Viele studieren oft auch gar nicht nur einen Studiengang, sondern mehrere. Das Problem ist, es gibt keine Jobs. Eine Regierung, die sich kümmert, wäre also wirklich eine große Chance für die jungen Leute. Eine Regierung, die sich kümmert, kann Perspektiven schaffen, kann die Wirtschaft ankurbeln, kann Arbeitsplätze schaffen. Und das ist ja auch irgendwie mit so einem Grund, warum jetzt gerade so viele Menschen auf die Straße gehen. Sie wollen ein gerechtes Kenia für alle und nicht nur für die Eliten. Samuel, ein Opfer von Polizeigewalt, mit dem habe ich gesprochen und der hat mir dann auch nochmal gesagt, er wurde angeschossen, er hat eine Kugel immer noch im Bein stecken, muss deswegen auf Krücken gehen. Aber es lohnt sich, auf die Straße zu gehen. Und er sagt,
how the situation is right now.
Auch wenn es gefährlich ist, er macht das für seinen Sohn, weil er will eine bessere Zukunft für ihn. Und er sagt auch, wenn die Generation seiner Eltern auf die Straße gegangen wäre und die jungen Leute nicht im Stich gelassen hätte, dann wäre die Situation jetzt eine bessere und sie hätten irgendwie ein besseres Kenia. Und das fasst es so für mich sehr gut zusammen. Die jungen Leute, die haben einfach genug. Sie wollen Veränderung, sie wollen keine Politik mehr für Eliten und Reiche und sie wollen gesehen und vor allem auch gehört werden.
Anne, was für dann doch positive letzte Worte, die irgendwie eine Hoffnung machen auf eine Zukunft, dass es diese jungen Menschen dann eben besser machen für ihr Land. Danke dir für diese Einblicke.
Dankeschön.
Wir bleiben in Kenia. In unserem Podcast wollen wir gerne noch eine kenianische Stimme zu Wort kommen lassen, Faith Odhiambo. Sie ist Präsidentin der Law Society of Kenya, Kenias führender Anwaltskammer. Als Anwältin ist Faith Odhiambo die Stimme für viele KenianerInnen, die selbst nicht mehr sprechen können. Sie setzt sich für die Sicherheit der Demonstrierenden und die Freilassung der Verhafteten und Entführten ein. Welcome, Mrs. Faith Odhiambo.
Thank you very much.
My first question would be, Faith, allein in den vergangenen Wochen sind mehr als 40 Demonstranten bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften getötet worden. Menschenrechtsorganisationen haben zudem zahlreiche Fälle von Entführungen, Folter und gewaltsamen Verschwindenlassen von Aktivistinnen und Aktivisten dokumentiert. Warum geschieht das alles?
Well, I could see it stemming from last year's protests.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auf die Proteste im letzten Jahr zurückzuführen ist, bei denen mehr als 62 Menschen starben und 85 entführt wurden oder gewaltsam verschwunden sind. Wir waren bis jetzt nicht in der Lage, die Fälle zu untersuchen und die Täter verhaften zu lassen. So wie es im Moment aussieht, gibt es nur einen einzigen Fall, der untersucht wurde. Die Familien sind also weiterhin in Sorge.
And so the families are continuing to wait, wonder what's going to happen.
Sie fragen sich, ob etwas passieren wird. Sie wissen, dass ihre Angehörigen ermordet wurden, aber die Täter sind noch nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Sie sehen weiterhin, wie die Täter Tag für Tag ihr Leben weiterführen, als wäre nichts geschehen.
As if nothing happened. And so these skirmishes have arisen in terms of an anniversary. On the 25th of June is when.
Am 25. Juni wurde dann der Ruf nach Gerechtigkeit lauter, weil ein Mann nach seiner Verhaftung in Polizeigewahrsam getötet worden war. Das führte bei den Menschen zu noch mehr Wut gegenüber der nationalen Polizei, weil sie weiterhin leider unzählige Menschen sterben sehen. Und es gibt keine Gerechtigkeit. Bei den verschiedenen Protesten sehen sie, wie Polizisten straffrei davonkommen. Zum Beispiel wurde jetzt ein Straßenverkäufer, der Masken verkauft, aus nächster Nähe erschossen.
And with the impunity of the police, the gentleman who was selling masks and a police comes finds him standing at the corner shooting mad.
Es gibt also Polizeibrutalität. Aber die Polizei wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Die Äußerungen hochrangiger Regierungsmitglieder, die den Eindruck erwecken, dass sie die Straffreiheit der Polizei unterstützen, haben den Zorn der kenianischen Bevölkerung nur noch weiter geschürt.
Which suggests to support the kind of police impunity that continues to occur, have continued to spark more anger in the people of Kenya.
Sie haben schlaflose Nächte damit verbracht, sich für die Sicherheit der Demonstrierenden einzusetzen und die Freilassung der Festgenommenen oder Entführten zu fordern. Welche Wirkung hat Ihre Arbeit bisher erzielt?
Well, the impact has been that we feel that police also some are a bit more vigilant.
Wir haben das Gefühl, dass die Polizei etwas wachsamer ist, wenn sie Anwälte und Anwältinnen sieht, weil sie weiß, dass wir die Fälle verfolgen und sie zur Verantwortung ziehen werden. Wir haben sie immer wieder darauf hingewiesen, dass wir Polizisten und Polizistinnen persönlich verantwortlich machen werden.
We've seen them. Some of them have tried to hide information, but with the aid of court orders.
Wir haben gesehen, dass ein paar von ihnen versucht haben, Informationen zu verheimlichen, aber mit Hilfe von Gerichtsbeschlüssen konnten sie gezwungen werden, sich mehr an die Rechtsstaatlichkeit zu halten. Das Problem, das wir nach wie vor sehen, sind erfundene Anklagen. Denn sobald man die Anklagen anzweifelt, mit denen sie versuchen, friedliche Demonstranten und Demonstrantinnen festzuhalten, werden sie von den Gerichten für ungültig erklärt. Sie versuchen dann, mit neuen Anklagen zu kommen.
However, we are still following up on those cases.
Wir verfolgen diese Fälle weiter. Es hat die Polizei wachsamer werden lassen, insbesondere im Hinblick darauf, wie lange sie Demonstrierende festhalten dürfen. Denn vorher haben sie versucht, Demonstrierende länger als 24 Stunden festzuhalten, bevor sie sie vor Gericht vorführten. Durch das Eingreifen von Anwälten und Anwältinnen wird jetzt mehr darauf geachtet, die verfassungsmäßigen Fristen einzuhalten. Sie müssen eine gerichtliche Erlaubnis einholen, um Demonstrierende länger festzuhalten. Die Gerichte waren in der Lage, vor Ort Verhöre durchzuführen und faire Entscheidungen zu treffen. Und deshalb haben wir eine größere Wachsamkeit in Bezug auf die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit festgestellt, vor allem bei den Gerichtsverfahren.
Court processes and the judicial processes that thereafter follow.
You had also a statement. Sie haben ein Statement zu den Protesten am 7. Juli veröffentlicht, das eine Liste von Forderungen enthielt und sehr eindringlich war. Können Sie diese Forderungen näher erläutern und sagen, ob es in dieser Hinsicht bereits Fortschritte gegeben hat?
Well, our demands was we want proper investigations to be done.
Wir fordern, dass Ermittlungen durchgeführt werden. Wir haben gesehen, dass die Ermordungen weitergehen. Es gibt keine Zusage, wie das in Zukunft verhindert werden soll. Wir haben gefordert, dass die Polizei sich an die gerichtlichen Anordnungen hält. Sie sollte keine Masken und unmarkierte Fahrzeuge benutzen, um ihre Identität zu verschleiern. Und wir haben Verhältnismäßigkeit gefordert, die wir aktuell nicht sehen. Die Polizei muss den vorherigen Gerichtsbeschluss umsetzen, der den Einsatz von scharfer Munition, Gummigeschossen und Tränengaskanistern untersagt. Dennoch setzen sie diese weiterhin ein. Und deshalb gehen wir der Sache nach, um nicht nur die einzelnen Polizeibeamten zu identifizieren, sondern auch diejenigen, die solche Befehle bei den Protesten erteilen, zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist nach wie vor ein großes Problem.
Auch nach dem Angriff während der Pressekonferenz der Kenyan Human Rights Commission, auf der auch unsere Kolleginnen und Kollegen der ARD waren, gab es eine Erklärung mit Forderungen. Was waren diese Forderungen und was ist seither geschehen?
Well, the demands were they wanted a stop, they wanted those goons arrested, amongst other demands.
Unsere Forderung, wir wollen, dass die Schläger verhaftet werden. Das ist bisher nicht passiert. Wir haben versucht, über die sozialen Medien die Personen zu identifizieren, sodass wir ihre Verhaftung verlangen können, aber wir haben noch keine Infos erhalten.
Those ones were not in the company of the police. However, we are still following up to see once we're able to identify them through the videos that were shared by the Kenya.
Sobald wir die Schläger identifizieren können, können wir die Festnahme dieser Person fordern.
Be able to demand for the arrest of those particular individuals.
Faith, du kämpfst an so vielen verschiedenen Fronten, Faith. Woher nimmst du die Kraft für deine Arbeit?
So much energy to fight.
Well, Kenya is our country and our nation, and we owe it that loyalty to be able to defend our country.
Kenia ist unser Land, unsere Nation. Wir alle brauchen diese Loyalität, um unser Land zu verteidigen und um Anarchie zu verhindern. Wir sind eine Nation, die sich in der Region immer damit gerühmt hat, dass sie ihre demokratischen Rechte ausüben kann. Ungeachtet aller Meinungsverschiedenheiten sind das Werte, die alle in unserem Land teilen.
When you look to the future, wenn du in die Zukunft blickst, hast du Hoffnung?
I remain hopeful because when I got into presidency, I didn't feel that there was any patriotism in terms of Kenyans being interested in governance in our country.
Ich bleibe hoffnungsvoll. Als ich Präsidentin der Law Society of Kenya wurde, hatte ich nicht das Gefühl, dass die Kenianer an der Regierungsführung in unserem Land interessiert sind. Die jüngere Generation war eher apathisch und ging nicht wählen. Jetzt wollen sie wählen gehen. Sie stellen Fragen zur Korruption, zur Regierung, zu den Strukturen, zur Arbeit der Parlamentsmitglieder, sowohl in der Nationalversammlung als auch im Senat und in den Bezirksregierungen. Sie denken mehr darüber nach, wie wir mit Korruption umgehen sollten. Sie verfolgen diese Fälle. Sie wollen sich an der Politik und der Gesetzgebung beteiligen.
and legislation that is coming up in our country. And so I'm quite hopeful that the future is bright.
Ich bin also recht zuversichtlich, dass die Zukunft rosig aussieht. Was wir vermeiden müssen, ist die Renaissance einer aristokratischen Regierung. Außerdem müssen wir verhindern, dass die jüngere Generation eine Art Stammesdenken bekommt.
The generation of the Gen Zs have been more about economic empowerment.
Die junge Generation, die setzt sich sehr für Wirtschaftswachstum, bessere Bildung, das Gesundheitssystem und Chancen für die Jungen ein. Es geht ihnen um Chancengleichheit. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir als demokratische Nation weiter wachsen können.
Equal opportunities for each and everyone. And so with that, I feel hopeful that we can continue to grow as a democratic nation, that like our forefathers fought for one-party democracy.
So wie unsere Vorfahren für unser Land und auch für unsere Demokratie gekämpft haben. Ungeachtet der Herausforderungen, die wir 2017, 2018 nach den Gewalttätigkeiten, nach den Wahlen hatten. Wir haben Reformen angestrebt. Ich habe die Hoffnung, dass wir uns unter unserer Verfassung weiter dafür einsetzen, den Frieden in unserer Nation zu erhalten und Wohlstand zu erreichen.
To maintain peace in our nation and to ensure that we grow to prosperity.
Faith, thank you so much for all this interesting information and also for your work and these insights. Thank you so much. Thank you.
Okay, thank you.
Liebe Zuhörende, das war unser Weltspiegel-Podcast zu den aktuellen Protesten in Kenia, aufgezeichnet am 10.07.25. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, den Podcast Berlin Code. Im Podcast Berlin Code entschlüsselt Linda Zervakis mit unseren KollegInnen aus dem ARD-Hauptstadtstudio die Entscheidungen und Hintergründe aus Bundestag, Kanzleramt und Parteizentralen. Hier erfährst du, wie Politik funktioniert oder wo es hakt. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, den Weltspiegel-Podcast, super gerne, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne ein Sternchen. Das hilft, dass auch andere unseren Podcast leichter finden können. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster, Sarah Heck und Nils Kopp. Mitgearbeitet hat Anna Stosch. Produziert hat Michael Heumann. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.